Das Thema, das ich mit euch heute ein bisschen anschauen will, ist, wie investieren wir in die Zukunft von unseren Kindern. Und ich habe ein kleines Video, um euch ein bisschen mit einstimmen. Darf ich euch bitten? Wer hat das schon im Fernsehen gesehen? Genau. Ich finde es eine geniale Werbung. Die bringt das Thema so gut auf den Punkt, oder? Genau. Und ich glaube, wenn wir als Menschen, die zu Jesus gehören, uns würden darüber unterhalten, wie können wir in Zukunft mit den Kindern investieren? Was braucht es eben? Braucht es schon früh Mandarin oder so? Oder ein Sparbüchli? Ich glaube, wir würden ganz viele wichtige Sachen herausfinden. Was unseres Erachtens wirklich wichtig ist, um in die Zukunft von unseren Kindern zu investieren. Ich möchte heute nur zwei Punkte herausgreifen, von vielen. Der eine ist, ich glaube, wir investieren gut in die Zukunft von unseren Kindern, indem wir ihnen gute Lebens- und Rahmenbedingungen schaffen. Und das zweite ist, indem wir ihnen Jesus vor Augen malen. Wir investieren in die Zukunft von unseren Kindern, indem wir gute Lebens- und Rahmenbedingungen schaffen für sie. Das ist schon recht weit gegriffen. Was meine ich damit? Ich möchte ein kleines Beispiel nehmen da. Gott hat zu einer gewissen Zeit einen Mensch ausgesucht aus der ganzen Menschheit, den Abraham. Und er hat gesagt, hey, ich mache aus dir ein grosses Volk und ich schließe mit dir und mit dem Volk einen Bund. Und die Beziehung zwischen euch, dem Volk Israel und mir, eurem Schöpfer, das soll modellhaft sein für die ganze restliche Menschheit. Menschen sollen unsere Beziehung sehen können, was es heisst, wenn ich Gott Menschen segne. Und dann hat er ihnen Ordnungen gegeben. Er hat ihnen Gebot und Verbot und Weisungen gegeben. Er hat ihnen mit denen einen Lebensrahmen geschaffen. Er hat gesagt, hey, wenn ihr euch da drinnen bewegt, dann wird es euch gut gehen. Wir kennen für den Begriff Gebot vor allem das Wörtchen Gesetz. Und in den allermeisten deutschen Übersetzungen wird eigentlich das Wörtchen Torah, wo dort ursprünglich im Hebräischen steht, mit Gesetz übersetzt. Und ganz ehrlich gesagt, das Wörtchen Gesetz, das hat es in sich, oder? Ich glaube, niemand hier rein verbindet mit dem etwas Positives. Strassenverkehrsgesetz und so Sachen. Sonst hat es so ein bisschen, einfach einen bitteren Nachgeschmack, oder? Im Hebräisch das Wort Tora, dort innen kommt auch Gebot vor, aber es ist viel breiter. Es heisst auch Weisungen, Belehrung. Es ist viel sanfter, würde ich mal sagen. Gesetz ist so, hat so etwas Bissiges, oder? Und nachher lesen wir in der Bibel über die Tora, da wird gesagt, die sind heilig. Und die Forderungen, die dort vorkommen, sind heilig und gerecht und gut. Eigentlich ist es ein Binsenwort. Wir alle wissen, dass unsere Gesellschaft Ordnung braucht. Und schon in der kleinsten Einheit, nur schon in einer Ehe, nur schon in einer WG, am Arbeitsplatz, Strassenverkehr. Wir brauchen Ordnungen. Und manchmal gibt es Leute, die sagen, wir haben einfach zu viel von dem. Und dann das Verrückte ist, umso mehr Menschen auf einem kleinen Raum sind, umso mehr Ordnungen braucht es noch, um einfach alles zu regeln. Und wieso eigentlich? Ich glaube, dort, wo das völlig fehlt, da wirst du wahrscheinlich schauen, wie das Chaos ausbricht. Und Anarchie, Gesetzlosigkeit. Irgendwo steckt das, mehr oder weniger, steckt das irgendwo in uns Menschen rein. Dass wir eigentlich frei sein wollen. Wir wollen keinen so einen Rahmen. In uns hinein wird sich mehr oder weniger grundsätzlich etwas gegen Wörter wie Verbot, Gebot oder Ordnungen. Und um den ersten Punkt zu illustrieren, eben, Wie investieren wir in die Zukunft von unseren Kindern, indem wir gute Lebens- und Rahmenbedingungen schaffen, lese ich euch eine Geschichte vor. Und die geht 12 Minuten. Und ich möchte, dass ihr gemütlich ansitzt, so gut, dass das möglich ist, in diesen Stühlen und so. Einfach so, dass euch wohl ist. Die Geschichte ist aus dem Buch raus, von Frank Peretti. Er ist ein christlicher Romanschreiber. In diesem Buch beschreibt er seine Geschichte, wie er als Schüler schon vorher komplett unter die Räder gekommen ist in dieser Gemeinschaft, in der er sich bewegt hat. Er war eher schmächtig und er war ein willkommenes Opfer für alle. Und sie haben ihn nach Strich und Faden fertig gemacht. In einem zweiten Teil schreibt er dann aus der Sicht der Opfer, wie man das kann, wie er das erlebt hat, wie man mit dem umgehen kann. Im letzten Teil eigentlich über Täter und redet zu den Tätern. Aber die Geschichte, die ich euch jetzt vorlese, die fasst fast das ganze Buch sehr gut zusammen. Okay. Janik, ich kann nicht switchen. Ich kann nicht durchklicken. Hast du den Cursor auf dem Bildschirm?
Gut.
Ist gut? Ah, super. Okay. Hast du etwas gemacht oder ist es sauber? Also gut. Es war der Inbegriff von allen Spielplätzen. Mit unendlich viel Platz für Horden von lachenden, übermütigen, spielenden Kindern. Mädchen und Buben sind rumgerannt, haben Fangis gespielt, geschrauen vor Übermut. Springseile sind gedreht worden, während dem kleinen Mädchen ihre Verse zusingen und Ball fliegen durch die Luft. Es war ein schöner Platz, normalerweise. Die Kinder spielen gut miteinander und befolgen die Spielplatzregeln. Meistens. Manchmal spricht auch Streit aus, gelegentlich sogar eine kleine Rangelerei. Aber diese kleinen Scharmützel sind schnell beigelegt gewesen. Alles in allem ist der Spielplatz ein toller und ein sicherer Ort für die Kinder. Die Spielplatzregeln, gross an einem Holzschild, neben dem Eingang angeschlagen, tragen dazu bei, den Frieden zu erhalten. Und die Regeln sind so deutlich und einfach gewesen, dass auch 8- und 9-Jährige sie verstehen. Und das, zum Sagen, dass das sehr realistisch ist, vorhin gerade einer gesehen, ein Bub, der ein Mädchen am Zopf gezogen hat, und dann habe ich gesagt, hey, und dann, ja, die haben mich ausgelacht. Das Leben, oder? Also gut, die Regeln, es wird nicht geprügelt, es wird nicht geschubst oder gestossen, die Spielgeräte teilen wir, wechselt euch ab, die Mädchen werden nicht angespeuzt und die Jungen werden nicht gejagt. Die Spielplatzregeln sind heilig gewesen, überall präsent und jedem klar. Es gibt kaum ein Kind, das nicht von Zeit zu Zeit sich auf die Regeln berufen hat. Und wo dann der Jordan Smith zum Beispiel das erste Mal auf den Spielplatz kam, ist er der Meinung gewesen, dass wenn er den Ball hat, dass er ihm dann auch gehört. Aber seine Mannschaftsgenossen haben versucht, ihm zu erklären, dass er den Ball auch wieder weitergeben muss. Denn sonst gibt es ja kein Spiel. Aber die Vernunft allein war nicht in der Lage, ihn zu überzeugen. Und so haben sie ihn zu dieser Tafel führen. Und das hat dann geholfen. Oder der Clyde Saunders. Er hat immer einen Haufen feurigen Späuz gehabt. Und er hat sich wirklich genötigt gesehen, den irgendwo abzuladen. Und sein Lieblingsopfer wäre eigentlich Rachel gewesen. Und nur zu gern hätte er seinen Überfluss mit ihr geteilt. Anstatt runterzuschlucken. Aber auch hier wieder die Spielplatzregeln sind ein Segen gewesen, beständig und sicher. Eine Zuflucht für die Unterdrückten, die Verteidigung der Schwachen und eine Garantie für soziale Stabilität. Und natürlich hätte jemand auch nicht dürfen fehlen. Das war Frau Krawitz gewesen. Die Aufsichtsperson auf dem Spielplatz. Nicht zu übersehen. Frau Krawitz als Autoritätsperson hat die Regeln aufgestellt und ohne ihre Anwesenheit wären die Spielplatzregeln nicht weiter gewesen als aufgemalte Worte auf einem Holzschild. Sie hat scharfe Augen gehabt und Elefantenohren. Immer bereit, Schwierigkeiten sofort zu lösen. Sie hat sich aber auch nicht gescheucht, Unruhestifter zur Rede stellen. Zu dem Zweck hat sie immer ganz strenge Minen aufgesetzt und Trillerpfeife blasen. Und sie hat immer auch ein Klemmbrett unter dem Arm gehabt. Wie es so sein kann, einige Kinder haben ihre Anwesenheit auf dem Spielplatz sehr geschätzt. Und natürlich haben einige Kinder es lieber gesehen, wenn sie nicht da gewesen wären. Die einen fühlen sich sicher und die anderen eingegangen. Aber ob es nicht gefallen hat oder nicht, auf dem Spielplatz ist es geordnet zu und her gegangen, weil Frau Krawitz und die Spielplatzregeln dafür gesorgt haben. Und dann, eines Tages, ist irgendetwas anders geworden. Es hat eine Weile gedauert, bis die Kinder gemerkt haben, dass Frau Krawitz fehlt. Einige haben sich natürlich gefreut, schon lange auf das gelangt. Andere sind besorgt gewesen und sind zu der restlichen Lehrer gegangen und haben gesagt, ja, wo ist denn Frau Krawitz? Tja, meint der Lehrer, wir haben beschlossen, dass es ab jetzt keine Autorität mehr gibt. Ihr Kinder sind von Natur aus gut und überhaupt in der Lage, selber zu entscheiden. Ihr habt Fähigkeiten, euer Problem selber zu lösen und dafür zu sorgen, dass der Spielplatz zu einer besseren Welt wird. Ihr braucht Frau Krawitz nicht. Ja, aber was ist denn mit den Spielplatzregeln? Sind sie rausgeplatzt? Ihr könnt selber entscheiden, ob die Spielplatzregeln richtig sind für euch. Es steht uns wirklich nicht an, zu entscheiden, ob die einen Regeln besser sind als die anderen. Eine Zeit lang haben die Spielplatzregeln ihre Gedanken noch beherrscht von diesen Kindern. Aber sie sind ihrem eigenen Willen, ihrer eigenen Laune überlassen. Die Regeln haben in der Vergangenheit sehr gute Dienste geleistet und in den nachfolgenden Tagen auch noch für Frieden und Ordnung gesorgt. Doch dann, eines Tages, hört der Clyde Saunders auf, seinen überflüssigen Speuz abzuschlucken. Er hat sich gesagt, es ist mein Maul und es ist mein Speuz. Das war seine Argumentation. Und ich sehe überhaupt nicht ein, wieso mir irgendetwas vorschreiben sollte, wo ich den los wird. Und der Rachel fällt mit ins Auge. Rachel war ausser sich. Sie fühlt sich verletzt, betrogen, beleidigt, abgewürdigt und auch Ekel. Übrigens hat ein Schulkollege mit mir gemacht. Der hat mir voll einen grünen Koder ins Auge gespeuzt. Ich wollte ihm noch Veranzen geben, ich weiss gar nicht mehr warum. Das Gefühl, das dort entsteht, ich glaube, das hat Rachel auch erlebt. Sie hat gesagt, Clyde, das darfst du nicht machen. Ah ja, sagt er, wer sagt denn das? Der Vater schleppt es nicht zum Holzschild und zu den Spielplatzregeln. Siehst du, sagt sie, deutet drauf, in der Regel steht, Mädchen werden nicht angespeuzt. Aber ich kann entscheiden, ob ich mich an die Regeln halte oder nicht. Aber du hast mich verletzt und das weißt du ganz genau. Ja, das hängt von der Definition von Verletzung und von Wissen ab. Kurz darauf abend ist auch das Ballspiel abgebrochen worden, weil der Jordan Smith den Ball gefangen hat und abgesäckelt ist. Hey, riefen die anderen, rennen ihm nach, das ist unser Ball. Er sagt, nein, das gehört mir. Aber du musst ihn teilen. Ah ja, wer sagt das? Sie deutet auf die Regeln. Da steht's, da steht. Die Spielgeräte werden geteilt. Aber der Jordan bleibt unbeeindruckt. Und ihr haltet euch wirklich an das alte Schild? Kommt schon, hey, wir brauchen doch die Regeln nicht. Wir sind doch vernünftig. Vernunft wird uns den Weg zeigen. Und so haben sie versucht, sich vernünftig miteinander auseinanderzusetzen. Immerhin soll die Vernunft ihnen nach der Entfernung von der Frau Krawitz und der Abschaffung von Spielplatzregeln helfen. Also, sagt der Jordan, A, ich möchte den Ball, B, ich habe den Ball und C, ich behalte den Ball. Die einen Buben haben auf das aber nicht gewusst, was sie sagen sollen. Abgesehen von denen, die gerne mal ein bisschen gerammelt haben und so. Und weil die Regeln nicht mehr in Kraft waren, haben sie den Jordan eingekreist und haben ihn abgeboxt. Und den Ball zurückgenommen. Nach dem gleichen Muster schnappt sich Sally und Jennifer prompt aus Springseil. Die Mädchen, denen, die sie weggenommen haben probiert, offen und tolerant zu bleiben, aber sie haben sich trotzdem beschissen gefühlt. Also wir denken, ihr solltet teilen, sagen sie. Aber Sally verdreht Augen und Jennifer sagt, wir finden, ihr solltet aufhören, uns eure engstirnige Mittelklassmoral aufzudrücken. Aber ihr kennt doch die Regeln. Sally und Jennifer lachen Mädchen nur aus. Wir sind über die Regeln rausgewachsen. Wir haben eine höhere Erkenntnisebene erreicht. Wir denken, das Springseil gehört uns. Wir denken, wir haben das Recht, es zu besitzen. Und darum gehört es einfach uns. Diese neue Art von Denken breitet sich aus. Kinder brauchen die Frau Kawitz nicht mehr. Und was die Regeln angegangen ist, sie sind zwar noch eine Weile auf dem Schild am Spielplatz gestanden, aber sind zunehmend zu einem Stein vom Anstoss geworden und schlussendlich haben ein paar Kinder das Schild einfach umgerissen. Und nicht, dass mit dem schon genug gewesen wäre. Sie haben auch gedroht, jedes Kind, das das wieder aufstellt, dass sie es verhauen. Und wo dann so die erste Schlägerei ausbricht und Thomas Sörens, der Steffi, ganz schrecklich verprügelt, stehen die Kinder dabei, schauen zu, amüsieren sich, aber keins von ihnen hat gesagt, es sei die Schuld vom einen oder vom anderen. Niemand hat gesagt, dass das falsch wäre. Und weil nichts falsch war und niemand die Schuld etwas gehabt, hat sich jedes Kind berechtigt gefühlt, sich alles zu nehmen und alles zu machen, was ihm in Sinn kommt. Weil es keine Regeln mehr gegeben hat und die Auseinandersetzung jetzt auf Vernunft hat laufen sollen, haben sich viele Kinder daran gewöhnt, andere zu schlagen, zu schubseln, zu prügeln, zu speuzen. Die Springseile, Bälle, Schläger und andere Spielgeräte sind zur Beute geworden, wo es darum gegangen ist, die zu erjagen. Und logischerweise haben immer die stärksten Kinder das gehabt. Auf dem Spielplatz bricht das Chaos aus. Bälle schlagen nicht mehr auf dem Boden auf, es gibt keine Mannschaftsspiele mehr, weil sich niemand mehr an die Regeln hält und die meisten lügnen, dass es überhaupt jemals Regeln gegeben hat. Allerdings hat sich nach und nach eine ungeschriebene Regel herauskristallisiert, und zwar diktiert von den wagemutigsten, gemeinsten und stärksten Kindern. Sie haben auch kein Problem gehabt, ihre Regeln durchzusetzen. So nach dem Sinn, Macht schafft Recht, die Schlausten überleben, natürliche Selektion. Dem Jordan Smith haben die Regeln gefallen, weil er stark ist. Dumm war nur, dass der Jordan Smith, dass der Thomas Sörens stärker war als er. Also, der Thomas hat den Jordan verprügelt und so seinen Ruf auf dem Spielplatz etabliert als gemeinstes und stärkstes Kind. Jetzt ist es auch verboten worden, von den alten Autoritäten zu reden, die Kinder früher gekannt haben. Und die Erinnerung an Frau Krawitz verblasst sehr schnell. Spielplatzregeln sind außer Kraft. Nicht nur das alte Holzschild fort, es ist auch fort aus den Herzen der Kinder und aus ihrer Erinnerung. Der Wille von Thomas war jetzt Gesetz gewesen. Er kontrolliert alle Schläger, alle Bälle, alle Springseile. Und er entscheidet auch darüber, wer damit spielen darf und wann. Und er hat so eine richtige Gang um sich geschart von Mädchen und Buben, wo alle anderen mit brutaler Gewalt den Willen von Thomas aufzwingen. Es hat keine Regeln mehr gegeben, außer seine. Und abgesehen davon, es hat niemand mehr wirklich Spass gehabt. Der Frank Beretti, er bringt noch ein paar Gedanken dazu. Es wäre ganz toll gewesen, wenn es meine eigenen wären. Die sind so gut, sind es nicht. Darum noch zwei, drei Sätze von ihm da dazu. Er sagt immer, er kennt ganz deutlich, was eigentlich passiert, wenn Menschen ihre Verbindung zu Gott kappen. Oder auch, sagen wir, zu Autoritäten. Zuerst denkt man sei frei. Ich mag mich erinnern, als ich schon ein paar Jahre gläubig war, habe ich mal meine ältere Schwester gefragt, die Jesus nicht kennt, was verstehst du unter Freiheit, was wäre das für dich? Die hat gesagt, dass ich machen und lassen kann, was ich will. Also es gibt keinen Rahmen, es gibt keine Ordnung. Doch dann erkennt man, dass wenn es keinen moralischen Kompass gibt, dass man auf dem Meer treibt, in ziemlich gefährlichen Gewässern, wo nur die grossen Fische überleben. Und die grossen Fische können schrecklich gemein sein zu den kleinen Fischen, weil es keine absolute Autorität gibt, deren gegenüber sie verantwortlich sind. In der Bibel finden wir viele so Geschichten, vor allem im Buch der Richter gibt es so eine Aussage, das heisst, es gab zu jener Zeit noch keinen König in Israel und jeder tat, was er wollte. Niemand hat gesagt, wo es lang geht. Und auf den ersten Blick hat man den Eindruck, dass das hebräische Volk durch das eine enorme Freiheit und Autonomie erlebt. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Sie sind immer in diesen Zeiten einen extremen moralischen Zerfall gehabt, sodass Gott immer wieder Richter berufen musste, um sie auch von ihren Finden befreien und auch von sich selber. So viel zu dieser Geschichte. Finde ich einfach genial. Ich habe mir überlegt, was ich machen würde, wenn ich nochmal Gelegenheit hätte, Kinder zu erziehen. Wenn ich nochmal Gelegenheit hätte, würde ich glaube mehr Zeit dafür aufbringen, mit der Lucia wirklich darüber zu reden, wie unsere Hausordnungen aussehen. Und die Eltern wissen ja, so Regeln, so Hausregeln, die passieren immer so by the way, oder? Die entstehen einmal einfach. Ich würde mich interessieren, wer von euch gezielt mal ansitzt und sagt, hey, wie gehen wir an das an? Wie können wir das Beste für unser Kind? Ich würde mir mehr Zeit nehmen für da. Ich möchte, dass die Ordnungen mehr aus einer Ehrfurcht vor Gott heraus entstehen und aus einer tiefen Liebe. Das ist die ganze Frage der Motivation, oder? Wir haben auch, wie wahrscheinlich alle Ehepaare und Familien, manchmal Regeln erlassen, wo es einfach um uns gegangen ist, damit wir unsere Ruhe haben. Es ist gar nicht ums Kind gegangen, oder? Darum, wie, aus was raus stellen wir Regeln auf? Dann, ich würde mir mehr darüber Gedanken machen, wie ich das Herz von den Kindern für die Ordnungen gewinnen kann, weil ich nicht einfach nur bloß ein Gehorsam will. Obwohl es das manchmal auch braucht. Heute ist ja mehr oder weniger so, jetzt nicht in christlichen Kreisen, dass man ja dem Kind alles probiert zu erklären, so wie wenn es Erwachsene wären, oder? Ich denke, es gibt eine Zeit, da wird einfach gefolgt. Da gibt es keine Diskussion. Wenn sie dann älter werden, nimmt das auch eine andere Form an. Aber ich möchte bloß ein Gehorsam. Lustig, unser Us, wo wir in Degensheim gewohnt haben, hast du können vom Quartierströssli vorlaufen an einer befahrenen Strasse und zu meinen Schützen haben wir einen gelben Strich gemacht und ihm gesagt, schau mal, Us, da darfst du nicht drüber. Ich konnte nicht ganz bis an die Hausang machen. Da hatte es ein kleines Schöpfchen mit einem Vordächli. Und eines Tages schauen wir zum Küchenfenster aus, da sehen wir, wie er unter dem Schöpfchen so um den gelben Strich herum geht. Das ist interessant. Er hat die Tonung nicht gebrochen. Man hat gesagt, du darfst nicht drüber, oder? Aber den Sinn hat er nicht befolgt, oder? Darum, niemand von uns hat wahrscheinlich einfach bare Gehorsam. Und als Letztes, ich will mehr Zeit dafür aufwenden, zum Überlegen, was sind sinnvolle Konsequenzen, wenn es nicht funktioniert. Viele von euch kennen das Sprüchli 1, 2, 3, oder? Ihr zählt auf 3 und dem Kind folgen. Wir machen das sogar mit unserer Katze. Langsam schnallt sie sogar. Okay, 1, 2, 3, das ist so eine Zauberformel, oder? Was ist, wenn du bei 3 bist und das Kind folgt noch nicht? Du musst es verlängern. 4? 4,5? Ich glaube, genauso wie wir uns wirklich Zeit nehmen müssen, Hausordnungen aufzustellen oder Ordnungen in einer Firma, müssen wir uns überlegen, was passiert, wenn sie nicht eingehalten werden. Und darum möchte ich eigentlich heute allen Eltern und allen Personen, die irgendwie in einen Erziehungsauftrag reinstehen, ich möchte euch Mut machen, mit Sanftmut klare Rahmenbedingungen zu schaffen, die altersgerecht sind. Jetzt auch wirklich gefallen mir. Mit Mut, dass ihr mit Sanftmut. Es braucht manchmal Mut. Und die Anwendung ist Sanftmut. Und ich möchte euch Mut machen mit Weisheit, die von oben kommt, die wirklich von oben kommt, über mögliche Konsequenzen nachzudenken und weniger im Sinn von bestrafen, sondern wie können wir mit dem umgehen, dass das Kind gleichzeitig etwas damit lehrt. Im Sinn wirklich von Lebenshilfe. Also ich glaube, das vorrangige Ziel, sage ich mal, in der christlichen Erziehung und allen Ordnungen soll eigentlich Jesus sein. Das ist zumindest meine Meinung. Es soll alles darauf hinziehen, auf Jesus abzielen. Und im Galaterbrief, ziemlich frei von mir übersetzt, heisst zum Beispiel, dass die Ordnungen vor Gott für das Volk Israel die Funktion von einem Aufseher hat. Sie haben dem Volk geholfen, dass sie nicht ausser Rand und Band geraten. Und sie sollen sie aufs Kommen von Jesus hin in Schach halten. Also, wir können es anders sagen, die Ordnungen sind wie Leitplanken an einer Autobahn. Und am Ende der Autobahn steht Jesus, oder? Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich glaube, wir können in die Zukunft der Kinder investieren, indem wir ihnen Jesus vor Augen malen. Lassen wir im Hintergrund ein Film laufen, wo einer Jesus malt. Aber wir werden sehen, es geht schlussendlich nicht einfach nur um das. Der Paulus, als er den Christen in Galatien schreibt, sagt er, hey Leute, ihr habt euch von Jesus und auch von seinen Ordnungen und von seiner Verkündigung habt euch wie abgewendet. Dabei habe ich euch doch Jesus vor Augen gemalt. Und dann sagt er noch als Kreuzigte. Ich habe euch vor Augen gemalt. Ich habe ihn euch deutlich vor Augen gestellt, weil sie haben ihn ja nicht gesehen. Der Paulus hat ein exklusives Erlebnis gehabt mit Jesus. Aber alle Gläubigen darüber aber eigentlich nicht. Und er hat gesagt, in meiner Verkündigung habe ich euch Jesus vor Augen gestellt. Ich habe das ausgemalt. So, als würdet ihr ihn selber sehen. Und vielleicht, das läuft nicht, hä? Okay. Jetzt kommt's. Vielleicht kennst du auch Menschen. Wenn sie dir von ihren Ferien erzählen oder von ihrem Erleben, dann könnt ihr das extrem gut. Kannst du leiser machen, Kurt? Bisschen gut, bisschen leiser. Wenn sie dir etwas erzählen, dann hast du das Gefühl, du spürst, du kannst Gerüche nachschmücken. Du hast das Gefühl, du kannst sogar gefühlsmässig mitgehen. Du kannst dich in Geschichte hineinversetzen. Und das Jesus vor Augen malen, ich finde das eine super Aussage. Dass es richtig plastisch wird, dass es fast Form annimmt. Und so denke ich, tun wir unseren Kindern einen grossen Dienst, wenn wir ihnen Jesus vor Augen malen. Vor allem ihnen Jesus vorleben. Und jemand hat einmal sehr pointiert gesagt, solange die Kinder noch nicht lesen können, sind die Eltern die einzige Bibel, die sie lesen können. Ich bin nicht ganz sicher, wo ihr seid. Sind ihr? Das ist ja klar, wenn es etwas einspielen, dass man schaut. Aber ihr hört schon auch, gell? Ja, da bin ich wirklich froh. Es ist schwierig, als Kaffee trinken. Okay. Ich denke, euer Leben als Mutter und Vater spielt eine enorme Rolle. Und Jesus weiss genau, wie ihr unterwegs seid. Er weiss, wie ihr drauf seid. Ihr müsst überhaupt nicht perfekt sein. Aber selber Jesus nachfolgen. Das ist das Beste, was ihr für eure Kinder tun könnt. Und das ist das Beste, was der Mann für seine Ehefrau tun kann, dass er mit Jesus gut unterwegs ist. Wir können ihnen Jesus vor Augen malen, indem wir ihnen die Geschichten von Jesus zugänglich machen. Ihnen die Geschichten erzählen. Da gibt's berühmte alte Gute-Nacht-Geschichten. Keine Ahnung, wer das noch macht, oder? Ihnen die Geschichten erzählen. Dann gibt's auf dem christlichen Buchmarkt gibt's so geniale Literatur, Kinderbücher, Kinderbibeln, wo ihnen Jesus vor Augen malen. Und Kassetten lässt man ja heute nicht mehr. Ich weiss nicht genau, wenn ihr euren Kindern Geschichten abspielt, ist es noch eine CD oder ist es schon ein Film? Aber wie auch immer. Und weißt du, was Unglaubliche ist? Kinder können eine Geschichte 50 Mal hören. 100 Mal hören. Und wehe, du erzählst etwas anderes wie die in der Geschichte. Unser Sohn hat es auch schon korrigiert. Er hat gesagt, hey, aber da auf der Kassette hat er das anders gesagt wie du, oder? Die können die fast auswendig. Ich glaube, es ist überhaupt nicht schlecht, wenn wir versuchen, unsere Kinder zu fluten mit Jesus. Auf ganz vielfältige Art und Weise. Und das Gute ist, dass du nicht aussen vorbleiben kannst. Es wird auch mit dir etwas machen. Es wird auch mit dir etwas machen. Gut, wir haben ja gesehen, es geht nicht nur ums Äußere, gell? Es geht nicht nur ums Äußere. Es geht ja nicht darum, dass wir so eine Art von Bild haben, wobei ganz interessant wäre, was für einen Jesus das du würdest zeichnen. Wenn du einen Jesus würdest zeichnen, wäre das so ein leicht verklärter Abgehobener, so ein Astralmann. Hast du mir noch ein PowerPoint nochmal wissen, gut? Oder ich habe letztens so ein Bild gefunden, wo Jesus lacht. Das habe ich mega cool gefunden. Ich dachte, ja, der Jesus nimmt dich auch noch. Einer, der lacht. Ab und zu mal ein strenges Gesicht macht und so. Kein Problem, oder? Es geht, wenn wir Jesus unseren Kindern versuchen, vor Augen zu malen, darum, wie ist er gewesen? Wie ist Jesus gewesen in seinem Wesen? Wie ist er gewesen in seiner Art? Was hat er gemacht? Und zum Schluss vielleicht noch ein paar Spielplatzregeln für uns Erwachsene. Das ist aus dem Philipperbrief raus. Das gibt es nämlich auch, gell? Es gibt auch für eine Gemeinde und für eine Gemeinschaft so Spielplatzregeln. Und dann lesen wir da, sagt der Paulus, auch zu den Gläubigen in dieser Gemeinde, gellet, es ist euch wichtig, einander im Namen Jesus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig zu trösten in Liebe. Durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander haben, speziellen Ausdruck. Füreinander tiefes Mitgefühl und Erbarmen aufbringen. Du musst dir vorstellen, das steht alles auf dem Schild von unserem Spielplatz. Um einfach von den Kindern weg zum Schluss nochmal in unser Leben hineingehen. Dann, wenn ihr das schon alles habt, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst euch nicht gegeneinander aufbringen. Begegnet einander mit gleicher Liebe. Richtet euch auf ein gemeinsames Ziel aus. Rechthaberei, theologische Rechthaberei, sage ich einmal, Überheblichkeit dürfen bei euch keinen Platz haben. Das ist so wie ein Kasten, der einfach voll ist. So Zeug, auch wenn du den Kasten auftust und das möchtest rein tun, du merkst, es geht nicht. Es hat keinen Platz. Es ist voll mit anderen Sachen. Vielmehr sollt ihr demütig sein und von euren Geschwistern die höher denken als von euch selber. Jeder soll aufs Wohl der anderen bedacht sein und nicht nur aufs eigene. Aber das auch. Wir wollen ja nicht frömmer sein wie die Bibel, gell? Und dann sagt er am Schluss, das ist die Haltung, wo euer Umgang miteinander bestimmt. Es soll die Haltung sein, wo Jesus euch vorgelebt hat. Da kann man wieder sagen, Jesus hat uns das vor Augen gemalt. Das ist seine Tafel, die Tafel von Jesus. Okay, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Jetzt, wir machen Open End. Ich werde euch eine Frage mitgeben. Und möchte euch heute fragen, gibt es irgendetwas, was du ganz konkret aus dieser Predigt mitnimmst? Und damit meine ich nicht nur, das war jetzt ein interessanter Gedanke. Das habe ich jetzt noch nie so gehört. Das ist auch toll. Und ich meine konkret, oder? Gibt es irgendetwas, was Gott gebraucht hat, um dich zu berühren und findest, hey, da gibt es gerade etwas zu tun? Lass uns einen Moment still werden und einfach über das nachdenken.